Ja, das Mikro war an, aber ich könnte auch einfach laut schreien, ne? Das mache ich zu Hause auch manchmal. Hey, richtig cool. Ja, irgendwie ist es überhaupt sehr leise hier. Ich war 2 Tage auf einer Konferenz und dort war es einfach sehr laut und auch zwischendurch hunderte von Stimmen um dich herum, irgendwie 17 Stunden am Tag. Das ist ja richtig Urlaub jetzt hier, ne? Aber ihr dürft ruhig ein bisschen dabei sein. Wenn ihr was Cooles hört in der Predigt oder so, dürft ihr Amen sagen. Wenn ihr euch freut über die Täuflinge heute Morgen, dann dürft ihr euch richtig freuen, auch laut sein. Wir sind eine Kirche, wo man das auch hören darf, dass wir Jesus lieben. Amen. Amen. By the way, du hast dir vielleicht gedacht, heute besuche ich einen Gottesdienst in der Ekklesia Braunschweig. Eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich ist das schon längst, noch nicht offiziell vom Namen, aber von unserer Art, wie wir das leben, ist das schon die Ekklesia Mittelland. Okay? Denn gerade heute, da sind wir nicht nur hier und feiern Gottesdienst in Braunschweig, wir feiern gleichzeitig Gottesdienst in Hannover, die sind beim Livestream dabei. Wir grüßen euch. Team Hannover, schön, dass wir euch haben dürfen. Und um das nochmal zu erklären, wir gründen nicht eine Kirche, eine neue Kirche in Hannover. Wir erweitern unsere Kirche, dass sie jetzt auch einen Standort in Hannover hat. Okay, um das einfach mal klar zu machen, deswegen ist es so cool, sagen wir immer schon unter uns, ja, als Leiter, wir sind die Ekklesia Mittelland. Ne? Herr der Ringe hatte Mittelerde, wir haben das Mittelland, das ist das Gebiet, in das Gott uns gestellt hat, von Wolfsburg bis Hannover, und wir wollen für diese Region da sein und wollen Jesus hier groß machen. Was für ein Geschenk. Cool. Jetzt möchte ich in die Predigt einsteigen. Und ich möchte so eine richtig leichte Predigt heute mal halten. Über 3 ganz einfache, entspannte Dinge. Ich möchte nämlich sprechen über Sünde, über Scham und über den Tod. Immer noch einer mehr, ja? Immer noch einer mehr. Und es ist aber tatsächlich ein cooles Thema. Aber was meine ich damit, wenn ich sage Sünde, Scham und Tod? Sünde ist das, was jeder Mensch spürt, der am Leben ist, nämlich, dass in dieser Welt nicht alles in Ordnung ist. Oder? Ist irgendwer so, dass er sagt, ich merke das, es stimmt nicht alles in dieser Welt, es gehen Dinge total schief, Menschen gehen aufeinander los, hassen einander, es gibt Kriege, es gibt Katastrophen, es gibt so viel Unglück, so viel Leid, und wir merken, ja, und dieses Böse, was das alles verursacht, das ist nicht nur so allgemein in der Welt, das ist sogar in uns. Wow. Und Sünde ist aber nicht das, was wir manchmal so damit verbinden in erster Linie, nämlich dass wir sagen, okay, Menschen tun anderen Menschen etwas an. Denn das ist eigentlich nur das Nebenprodukt der Ursünde. Ursünde ist, dass die Menschheit, dass jeder einzelne Mensch Gott aus dem Mittelpunkt seines Lebens entfernt. Und dann fangen die Dinge an, schief zu werden, okay? Deswegen sind wir alle Bananen. Und jede Banane, die eine richtige, gescheite Banane ist, die ist krumm, okay? Und so ist das irgendwie, seitdem wir uns von Gott verabschiedet haben. Wir sind alle ein Stück weit krumm. Das ist Sünde. Sünde ist so ein Leben ohne Gott, ohne seine Gegenwart in unserem Leben, ohne auch seine gute Wahrheit, seinen guten Weg in unserem Leben. Und Sünde führt uns deshalb in den Sumpf. Und sobald wir im Sumpf sitzen, dann kommt Scham ins Spiel. Scham ist nämlich sozusagen der Stacheldrahtzaun, den die Sünde um den Sumpf zieht, in den sie uns erst gebracht hat. Und dann werden wir plötzlich wie die Sünde, wir werden plötzlich wie der Sumpf. Das wird unsere Identität, wir werden so richtige Sumpfbürger, wir bekommen Sumpfnaturen, eine Sumpfgrundhaltung, eine Sumpfsoftware irgendwie, und dann bleiben wir darin immer und wir verhalten uns eben so, wie sich Menschen verhalten, die nichts Größeres als sich selber in ihrem Leben kennen. Und dann sind wir entweder stolz und überheblich oder wir sind total niedergeschlagen und empfinden keinen Selbstwert. Was auch immer. Scham bedeutet, dass wir uns eigentlich selber als ein Versagen ansehen. Nicht, dass wir nur denken, wir haben mal versagt, sondern dass wir sagen, wir sind ein Versagen. Wir empfinden uns als der Sumpf. Und übrigens geht das sogar sehr erfolgreichen Menschen so, die aber immer weitergehen müssen, immer mehr erreichen müssen, weil sie immer noch nicht das Gefühl haben, ihre Existenz gerechtfertigt zu haben, weil sie im Sumpf sitzen. Und da kommen wir zum dritten großen Wort, das ich erwähnt habe, das ist der Tod. Weil das Einzige, was mit Sünde und Scham fertig wird, ist dein Tod. Du musst sterben, um leben zu können, um frei zu werden von dem Sumpf und frei zu werden von diesem Sumpfwesen, das sich deiner bemächtigt hat, okay? Das ist so der Grundgedanke und das ist genau, wofür die Taufe steht. Taufe ist nämlich ein äußerliches Zeichen für eine innere Realität. Sie ist auch noch mehr, aber das ist sie mal mindestens, okay? Ein äußeres Zeichen für etwas, was mit mir passiert ist. Und sie ist ein radikales Zeichen, nämlich das Zeichen des Todes und der Beerdigung. Und warum ist sie so ein radikales Zeichen, ein radikales Symbol? Weil das, was in uns geschieht, wenn wir mit Jesus in Verbindung kommen, weil das auch radikal ist. Wir sterben und werden neu erschaffen in Jesus Christus. Und dann haben wir eine Identität, die ist nicht sumpfig, sondern die ist Christusmäßig, die ist Jesus-like. Und das ist, was wir brauchen. 2. Korinther 5, Vers 17, einer meiner Lieblingsbibelverse. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Du bist dann in dem Moment, spätestens, wo du aus diesem Taufbecken raussteigst, ja, du bist kein Teil mehr der alten Schöpfung. Ich möchte das mal so sagen. Für dich gelten ganz andere Regeln, ganz andere Gesetzmäßigkeiten, ein ganz anderes inneres Betriebssystem. Du bist Teil der neuen Schöpfung, wo Jesus der erste Teil davon war, nach seiner Auferstehung. Das ist abgefahren und deswegen bist du selber ein neues Geschöpf und das darfst du feiern. Du dürftest noch fröhlicher aussehen jetzt, ja? Okay, aber... Und es ist so radikal, dass Paulus hier sagt, im 2. Korintherbrief, das Alte ist vorbei, etwas Neues ist entstanden. Und das ist nicht davon abhängig, ob du das Neue immer spürst. Das ist davon abhängig, ob Gott das über dich sagt in Jesus Christus. Amen? Amen. So, und wie kommt es dazu, dass wir sterben und neu erschaffen werden? Durch Glauben. Und was ist Glauben? Glauben ist eigentlich Folgendes. Der Heilige Geist... Das ist die Gegenwart Gottes, die Art, wie Gott auf diesem Planeten handelt und Menschen in ihrem Inneren berührt. Der Heilige Geist führt dich in eine tiefe, lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus. Und wenn du vorher vielleicht alles Mögliche über diesen Jesus gedacht hast, irgendwie, ja, coole Geschichten und Weihnachten habe ich ihn mal irgendwie an ihn gedacht oder cooler Mensch, aber auch ein bisschen spooky, was der alles über sich gedacht hat und so weiter, aber plötzlich... Durch diese innere Begegnung mit dem Heiligen Geist empfindest du, oh nein, oder oh ja, in Jesus, da kommt ja Gott zu mir. Da sehe ich, wer Gott ist, wie er für mich ist, wie sein Wesen ist. In Jesus Christus hat sich Gott eine Haut angezogen und steht vor mir und zeigt mir, wie Gott ist. Und plötzlich verstehe ich das und ich begreife, Jesus Christus, ja, es kann nicht anders sein, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und ich verstehe, wie bedeutsam dieses Kreuz ist, dass Jesus Christus sich für mich dort opfert, für den Sumpf meiner Sünde, für die Scham, die mich darin gefangen gehalten hat, dass er meine Gerechtigkeit, meine neue Identität wird. Das wird mir plötzlich alles klar durch den Heiligen Geist in mir. Und das ist so eine radikale Begegnung, dass ich die Welt nicht mehr mit denselben Augen sehen kann wie vorher. Alles ist anders. Ehrlich gesagt, oft, es wirkt vieles bunter, es wirkt vieles schöner. Die Natur war vorher schon schön, aber in Christus ist sie dreimal so schön. Das ist, was du in ihm erlebst. Das ist die gute Botschaft, dass du sagst, oh, das ist ja endlich Leben. Das ist ja endlich Leben. Und deswegen hat das Neue Testament so coole Bilder auch über Jesus. Ich mag das so. Der Glauben, aber auch, wenn du so willst, fast das Universum und alles Mögliche, wird dein Leben auch, wird verglichen mit dem Bau eines Hauses. Und ich finde es interessant, was Jesus alles in diesem Haus ist. Denn Jesus ist das Fundament. Auf ihm steht alles. Da hast du deine Stabilität. Da hast du das, was du, dass du nicht mehr absackst im Sumpf, okay? Jesus ist das Fundament. Aber dann ist Jesus auch der Eckstein, der Stein, der wirklich so in die Ecke gesetzt wird, wo alles andere dran ausgerichtet wird, dem das Haus, die Statik, die Richtung, das alles stimmt, die Architektur erst verdankt. Also Jesus ist das Fundament und Jesus ist der Eckstein, an dem alles ausgerichtet wird. Und dann ist Jesus auch noch der Schlussstein. Und da musst du jetzt wieder ein bisschen mehr in antiken Bildern denken. Stell dir so einen Rundbogen vor, wo du von beiden Seiten irgendwie so hochmauerst und dann setzt du den letzten Stein in die Mitte und der hält diesen Rundbogen erst in Position. Also Jesus ist auch der, der es komplett macht, der dem Ganzen auch am Schluss den letzten Halt gibt. Das ist alles, was wir durch Glauben erleben und deswegen sagen wir nur hin zu diesem Jesus. Alles ihm, nur noch in ihm unsere Identität haben und frei werden von allem anderen, was uns bis dahin bestimmt hat. Und weil du auf diese Art neu geboren wurdest und verstehst, dass etwas Altes, das, was dich früher ausgemacht hat, das, worauf du dich früher verlassen hast, das, worauf du dich aber auch, worüber du dich definiert hast, über dein Versagen oder deine Leistung, je nachdem, wie du dich auch so anschaust, ne? Das ist nicht mehr deine Identität, das stirbt. Und das, was Jesus für dich getan hat, das, was er aus dir macht, dass er dich zu einem Kind Gottes macht, dass er dich zu einem Freund Gottes macht, zu jemandem macht, der Segen von Gott empfängt, der die Gunst Gottes genießt, der auf Gottes Kurzwahlliste ist, der in Gottes Favoritenkreis ist. Ja? Das bist du geworden durch Jesus Christus. Wir lesen an der Stelle mal Römer 6, die Verse 3 bis 4 ganz kurz. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das finde ich genial. Also Taufe steht für den Tod, der die Grundvoraussetzung ist, eine neue Schöpfung zu werden. Deswegen sagen wir heute, wir versenken die Person im Taufbecken und wir lassen sie nicht 3 Minuten unter, wie heute schon im Vorgebet angekündigt wurde, oder bis die Blasen aufhören oder sowas in der Art und Weise, was da alles gefallen wird. Nein, wir holen sie direkt wieder hoch und wir zeigen, hier ist ein neues Leben mit einer neuen Identität. Und die Taufe ist ein Tod im doppelten Sinne. Ich muss euch mal mit hineinnehmen. Ich komme ja aus Uelzen, ne? Bin stolzer, auch Bewohner dieser Stadt gewesen für eine Weile, ja. Also etwas Richtung Lüneburg eine Stunde, seid ihr in Uelzen, 100 Wasserbahnhof, viel zu großes Rathaus, was weiß ich, was wir alles da hatten. Aber es gab da einen Fastfood-Laden, den habe ich geliebt. Das war nicht McDonald's, den gab es am Anfang gar nicht, aber irgendwann auch. Aber es gab einen Laden, der hieß Grillstopp, okay, und das spricht mich schon an, wenn sowas so heißt, ja. Aber es gab einen Burger bei Grillstopp, das war mein Lieblingsburger, der hieß Doppelstopper. Also das hört sich doch gut an, oder? Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was das wohl war, dieser Doppelstopper. Das war ein Burger mit doppelt Fleisch. Ein doppelter Stopp für meinen Hunger. Also heute kann ich das gar nicht mehr essen, das ist mir viel zu viel, aber damals war es gerade ausreichend. Da gingen auch 2 davon, dachte ich, weiß ich nicht, 4-fach Stopper könnte man auch machen, ne? Also ändern sich die Zeiten. Aber die Taufe und die neue Geburt ist auch so ein Doppelstopper. Weil wir sterben auf eine zweifache Weise. Wir sterben auf eine Art und Weise, die in zweifacher Hinsicht Bedeutung hat. Das erste ist das, wir sterben vor dem Gesetz. Wir sterben vor dem Gesetz. Und das ist dein eigenes inneres Gesetz, deine eigenen Anforderungen an dich, den eigenen Anspruch, den du an dich erhebst oder das, was die Gesellschaft von dir fordert oder was auch immer. Und es ist noch mehr Gottes Gesetz, Gottes Gebote. Denn Gott hat tatsächlich eine Vorstellung davon, wie wir leben sollen. Und an der ändert er auch nichts. Und das ist keine, er hat diese Vorstellung nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um uns Leben zu schenken. Ja? Und weil er uns liebt, muss er auch diesen Vorstellungen auf diesen Geboten bestehen, aber gleichzeitig ist es unmöglich, dass wir diese Gebote erfüllen, dass wir dieses Gesetz so perfekt einhalten, dass Gott uns deswegen annehmen kann als sein Kind. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde und er hat den Job erledigt. Er hat das Gesetz erfüllt, indem er es vollkommen gehalten hat, in seinen Verboten und in seinen Geboten. Und indem wir uns mit Jesus verbinden und mit Jesus sterben, da gilt das Gesetz nicht mehr für uns. Das ist, Paulus gebraucht mal dieses Bild, er sagt, das ist wie in so einer Ehe, damals vor allem, ne? Sagt, da ist eine Frau und die hat einen Mann und wenn sie jetzt fremd geht, dann ist sie eine Ehebrecherin und vor dem Gesetz schuldig. Wenn aber ihr Mann stirbt, dann ist sie frei, wieder zu heiraten, weil sie nicht mehr an ihren Mann gebunden ist. Und so ist die Vorstellung auf der anderen Seite, wenn wir mit Jesus sterben, dann gilt das Gesetz nicht mehr für uns. In diesem Sinne kann ein Toter nicht mehr verklagt werden. Und das ist ja die Wahrheit vom Gesetz. Das Gesetz ist ein genialer Leuchtturm. Und in diesem Sinne gilt es immer noch für uns, dass wir darin erkennen können, was Gott möchte. Aber es ist ein ganz schlechter Spiegel. Das Gesetz kann uns nicht unsere Identität zeigen, denn dann werden wir nur sehen, was wir alleine ohne Gott hinbekommen. Und das wird niemals ausreichen. Deswegen ein guter Leuchtturm, ein schlechter Spiegel für unsere Identität. Aber indem wir mit Jesus sterben, gilt das Gesetz nicht mehr für uns. Und die Folge ist, du kannst nicht mehr verklagt werden. Du hast kein Recht, dich selber zu verklagen. Niemand hat ein Recht, dich zu verklagen. Der Teufel kann dich nicht mehr verklagen. Gott wird dich nicht verklagen, auch wenn du irgendwann vor ihm stehen wirst am Ende deines Lebens, weil Jesus dann mit dir aufsteht und sagt, die Person gibt's nur in mir. Und deswegen gilt alles, was ich erworben habe, für diese Person. Das Zweite, wofür wir sterben, ist die Sünde selbst. Wir sterben für die Sünde. Und die Sünde wird tatsächlich im Neuen Testament, besonders im Römerbrief, als ein übler Sklavenhalter beschrieben. Als jemand, der uns völlig im Griff hat, jemand, der uns besitzt, dem wir gehören und dem wir deswegen gehorsam schuldig sind. Wir können nicht anders, als der Sünde zu dienen. Wir können nicht anders, als so zu leben, wie die Sünde es möchte. Und die Sünde, die liebt es, sie sagt, hey, erstmal machst du alles, was ich will, was Gott nicht will. Und ich raub dir das Leben und hinterher nehme ich Gottes Gesetz und ich haus dir um die Ohren und ich sage, du bist ja so ein Versager, du bist ja so dreckig. Wie kann man nur so sein? Guck mal Gottes Gesetz an. Du hast es doch völlig übertreten. Du bist so dreckig, du bist so übel, du bist so im Sumpf, mein Freund. Und dann, aber jetzt könntest du ja auch wieder weiter, wenn du sowieso schon dabei bist. Und dann wieder Druck und so weiter. Und das ist so dieses Gefängnis, in dem uns die Sünde gefangen hält. Und das ist auch etwas, was sich ändert durch unsere Begegnung mit Jesus Christus. Dass wir sterben als Besitz der Sünde und wir sind ein Besitz von Christus. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, aber es bedeutet, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Und dass etwas anderes in uns anfangen kann. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, die brauchen wir dann immer noch, kann diese neue Realität, die neue Identität, die wir in Christus haben, mehr und mehr Raum in uns gewinnen. Und die Scham kann beendet werden, der Sumpf kann ausgetrocknet werden, der Stacheldrahtzaun abgerissen werden. All das passiert durch Jesus' Tod am Kreuz und wenn wir uns im Glauben zu Jesus bekennen. Also ist dann die Folge natürlich, dass die Sünde uns als ihre Sklaven verloren hat. Aber jetzt ist es so eine Frage, wenn du selber ein Sklavenhalter bist und du hast gut gelebt von dem, was du von deinen Sklaven bekommen hast, dann willst du nicht, dass es aufhört. Aber was ist deine Lösung, wenn die Person gestorben ist, auch einfach vor Gott in einem sozusagen rechtlichen Akt dir nicht mehr gehört? Was machst du dann? Du hast nur eine Möglichkeit, lügen, bis sich die Balken biegen. Du musst dem Menschen immer wieder sagen, nein, es hat sich nichts geändert. Nein, du bist gar nicht tot. Komm, leb wieder aus deinen alten Möglichkeiten. Leb wieder aus deinen eigenen Fähigkeiten. Versuch wieder vor Gott selbst gerecht zu sein. Oder versuch wenigstens nach menschlichen, gesellschaftlichen Maßstäben ein rechtschaffener Mensch zu sein. Komm, leb weiter darin. Halt dich weiter an das Gesetz, damit ich dich damit verprügeln kann. Das sagt sie ja nicht, ne? Aber das ist die Wahrheit. Und so benutzt dann Sünde immer wieder auch das Werkzeug der Scham, um dich dort zu behalten, wo du bist. Dir einzureden, nein, du bist nicht neu geworden. Nein, du hast kein Recht, dich anders zu sehen. Du musst immer noch in den Spiegel des Gesetzes schauen. Und das ist aber nicht der Weg. Also Scham, ich habe das mal nur so definiert, was ich jetzt damit meine. Da ist meine Definition so. Scham macht empfundenes oder echtes Versagen zu meiner Identität. Und wie kommen wir da jetzt raus? Ich werde jetzt das, was ich eigentlich predigen wollte, verlassen und das, was wir heute Morgen auch im Vorgebet geteilt haben, einfach mit euch teilen. Es gibt eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel in Lukas 7. Und da wird uns beschrieben, dass da eine Sünderin sich im Haus einer Stadt aufhält. Und es ist nicht nur eine Sünderin, also jemand, der in den Augen Gottes das Ziel verfehlt hat. Jemand, der an ihrer Bestimmung vorbeigelebt hat. Sie ist auch eine stadtbekannte Sünderin. Jeder weiß, dass sie ein dreckiges, verachtenswertes Leben führt. Weißt du, sie ist eine Person, ich habe das heute Morgen so gesagt, wenn sie über den Bürgersteig gelaufen ist, haben die Leute die Seiten gewechselt. Beim Aldi haben die Frauen, wenn sie den Einkaufswagen aus dem Ding da rausgezogen haben, über sie geredet und getuschelt, wenn sie vorbeigelaufen ist. Ja, das ist diejenige gewesen, wo man die Kinder gewarnt hat, werde auf keinen Fall so wie sie, sei nicht so ein dreckiges Luder. Sie hat das immer gespürt, an jedem Tag. Scham war ihre Identität seit vielen Jahren. Das ist, wie man sie gesehen hat, das ist, wie man sie behandelt hat, das ist, wie sie sich gefühlt hat. Seit Jahrzehnten, stelle ich mir vor, hat sie Tränen vergossen darüber, wer sie geworden ist, weil wir erfahren, dass sie darunter gelitten hat. Sie wollte irgendwie raus aus dieser Nummer. Und dann passiert etwas, was den Unterschied macht in ihrem Leben. Ich ermutige euch sehr, sehr, wenn ihr wollt, schlagt diese Stelle auf, lest einfach mit in Lukas 7. Ich werde sie jetzt relativ frei einfach erzählen. Und ich finde es krass, wie Jesus in dieser Geschichte auf eine dreifache Art und Weise die Scham in ihrem Leben erledigt. Und das Erste ist einfach in diesem Moment, wo sie hört, dass Jesus in der Stadt ist. Und sie hört gleichzeitig, dass er im Haus eines Pharisäers ist. Und jetzt müsstest du eigentlich denken, dass sie sich sagt, ey, da kann ich auf keinen Fall hingehen. In das Haus dieses Pharisäers, der war auch stadtbekannt dafür, dass er so gut war, dass er die Gebote Gottes so vorbildlich eingehalten hat. Der war beliebt bei allen. Da haben die Leute auch die Straßenseite gewechselt, um ihm die Hand zu schütteln, um sich segnen zu lassen, um zu sagen, boah, mit dir möchte ich gesehen werden. Das war ein Mann, der war total geschätzt in seiner Gegend dort. Aber sie wusste, dass er wegen seiner Gesetzestreue sie zutiefst verachten würde. Der würde sie normalerweise nicht in ihr Haus reinlassen. Der würde nicht gut über sie reden. Der würde sie nur zementieren in ihrer Scham. Und dann Jesus. Keine Ahnung, was sie über ihn gehört hat, aber er war der angesagteste Prediger der damaligen Zeit. Und sie kann sich doch gar nicht sicher sein, wie er ist und wie er reagieren wird auf sie und auf ihre Schuld und auf ihr Versagen und auf den Dreck ihres Lebens. Aber offensichtlich reicht das, was sie über Jesus gehört hat, um zu sagen, hey, ich werf meine Scham erstmal über Bord und ich gehe an den schlimmstmöglichsten Ort, den ich mir nur vorstellen kann. Ich gehe in das Haus, wo das Gesetz regiert, wo ganz klar ist, dass ich durchgefallen bin. Aber weil sie von Jesus hört, wächst ein Glaube in ihr, dass Jesus anders ist. Und sie überwindet ihre Scham, sie nimmt das Kostbarste, was sie besitzt, das war wahrscheinlich ihre Mitgift, hat sie sich vielleicht gedacht, na, heiraten werde ich sowieso nicht mehr mit meinem Ruf oder sowas in der Richtung. Sie nimmt das mit und sie ist so angezogen von Jesus. Das ist, was Glaube macht. Wenn du von Jesus hörst, wenn du die Botschaft hörst, wie er predigt, was er redet, was er tut, mit wem er sich umgibt, wie er Menschenleben verändert, dann kannst du deine Scham loslassen. Du kommst in eine Freiheit hinein, dich ihm zu nähern, mit allem, was in deinem Leben los ist und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und so bewirkt Glaube in ihr, dass sie sich auf den Weg macht. Und sie läuft los. Und sie nähert sich diesem Haus und sie schielt durch die Tür. Und sie sieht, dass Jesus beim Essen liegt und es ist vielleicht ein günstiger Moment, wo die alle gerade das Geschirr wegräumen oder irgendwas anderes machen. Und sie wird nicht bemerkt, wie sie da in der Tür steht. Die Security macht gerade eine Raucherpause oder sonst irgendwas. Ne? Wahrscheinlich nicht im Hause eines Pharisäers. Aber sie steht da und irgendwann sagt sie, okay, come on. Und sie rennt da rein und sie wirft sich Jesus zu Füßen. Und in diesem Moment, da passiert etwas Zweites. Sie wirft einen Blick in seine Augen und sie sieht eins nicht. Ablehnung, Verdammnis, Ekel. Und dann brechen bei ihr alle Dämme. sie heult und heult und heult. Dann öffnet sie, was absolut ungehörig war, ihre Haare, trocknet Jesus Füße dann wieder ab. Der liegt da ja auf diesem weiß ich da, Liegestuhl da, ne, und isst. Und sie, wie gesagt, Tränen und die Haare und dann irgendwann dieses Parfüm raus. Und alles, was sie hat, das gießt sie buchstäblich über seine Füße. Aus Liebe heraus, weil sie sagt, dieser Jesus, er behandelt mich ganz anders. Ich merke in diesem Moment, es wird nie wieder so sein wie vorher. Ich muss mich nie wieder so sehen, wie ich mich bis hierher gesehen habe. Jesus sieht mich anders. Mein Leben ist an einem Wendepunkt angekommen. Der Sumpf ist vorbei, der Stacheldraht ist eingerissen. Wir wissen, dass Jesus die Stacheln am Kreuz selbst getragen hat, die uns in der Scham festhalten wollte. Das erlebt sie und was tut sie als Reaktion? Ich würde sagen, sie verfällt in schonungslose und schamlose Anbetung. Das ist für mich absolute Anbetung zu den Füßen von Jesus. Und dann passiert etwas Drittes. Und ich würde sagen, in diesem Moment, der Blick in Jesu Augen und der Moment der Anbetung in seiner Gegenwart, da ist die Sünde schon gestorben. Da hat sie den tödlichen Stoß erhalten. Aber dann gibt Jesus der Sünde den Rest. Denn plötzlich erhebt sich wieder die Stimme des Gesetzes in diesem Haus. Die erhebt sich aber lautlos im Herzen von diesem Pharisäer, der da sitzt, die Szene anschaut und sich denkt, wieso kann ich nichts machen? Dieser Jesus ist so beliebt, ich muss jetzt aufpassen, wie ich mich verhalte, aber eigentlich würde ich die gerne so hochkant rausschmeißen. Eigentlich würde ich gerne laut rausschreien, wie die lebt, was die alles schon getan hat, mit wem die schon gesehen wurde und so weiter. Das würde ich alles gleich hier gerne mal offen machen, aber weil er irgendwie dann doch wieder zu feige ist und die Autorität von Jesus anerkennt, sobald Jesus in einem Haus ist, ist er der Herr des Hauses. Amen, das darfst du auch wissen. Egal, wer bis jetzt in deinem Haus regiert hat, egal, wer bis jetzt den Mund aufgerissen hat in deinem Haus und dir sagen wollte, wer du bist, wenn Jesus erstmal in deinem Haus ist, dann übernimmt er die Kontrolle, völlig egal, wem das Haus bis dahin gehört hat. Er sagt, ich bin der König, ich bin der Schöpfer, ich bin Gott hier mit dir. Und Jesus hört diese Stimme, die im Herzen des Pharisäers sagt, oh Mann. Wenn er wüsste, oder er sagt es anders, hey, wenn dieser Mensch wirklich ein Mann Gottes wäre, dann müsste er wissen, was für ein Drecksluder diese Frau ist. Das sagt er aber nur leise, in seinem Herzen. Aber Jesus, der hört auch, was im Herzen passiert. Und Jesus fängt plötzlich an, eine Predigt zu halten gegen Gesetzlichkeit. Er fängt plötzlich an, diese Frau gegenüber dem Pharisäer Simon und gegenüber allen, die anwesend sind in diesem Wohnzimmer, zu verteidigen. Eine Predigt gegen sie und für diese Frau zu halten. Und das finde ich so faszinierend. Und Jesus ist ja immer so, ne, der Meister der Geschichten. Mensch, Simon, was denkst du? Da ist ein Mensch, der hat unendlich viele Schulden bei seinem Meister und ein anderer, der hat wenig Schulden. Aber beide bekommen die Schulden erlassen. Wer wird wohl seinem Herrn dankbarer sein? Und der Pharisäer pflichtgemäß, ich kenne das Spiel, mit Geschichten machen wir Theologie. Ja, pass auf, ganz klar, der mehr Schulden hatte. Und dann sagt Jesus, ja, und so hat diese Frau auch viel mehr Dankbarkeit und überhaupt Dankbarkeit und überhaupt Wertschätzung mir gegenüber gezeigt, weil sie weiß, wie viel ihr vergeben ist, weil ich sie angenommen habe jetzt und hier. Und Jesus haut dann die ganzen Dinge raus und er sagt, hey, du hast alles versäumt, was an Höflichkeit geboten gewesen wäre. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, das war wie Händeschütteln, ja. Das war das ist absolute Frechheit, dass er das nicht gemacht hat, ne? Du hast mir nicht mal einen Tropfen Parfüm auf meinen Kopf geleppert, ja. So, das war ein Zeichen noch besonderer Höflichkeit, damit der Gast dann schön geduftet hat. Hast du auch eigentlich relativ schnell gemacht. Nichts davon, ne? Und hey, du hast mir nicht mal Wasser gegeben, auch für meine Füße. Und du weißt, wie die Straßen sind in Israel zur damaligen Zeit. Dreck und Staub und Kot überall. Das hat er nicht gemacht. Es war so unfreundlich, wie wenn du eine Geburtstagsfeier machst und dann vor deine Toilette ein Schild schreibst, bitte benutzt den Vorgarten oder vom Nachbarn am besten noch oder so, aber wir haben geputzt, hier geht keiner rein. Ja? Das war eine bodenlose Frechheit. Und er sagt, hey, und sie? Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Sie hat meine Füße geküsst. Oh. Sie hat das Kostbarste, was sie besessen hat, Parfüm, was einen ganzen Jahreslohn wert war, über meine Füße gekippt. Weil sie weiß, wie viel ihr vergeben wurde. Und so macht Jesus etwas Verrücktes. Er dreht die ganzen Maßstäbe völlig um. Im ersten Moment, wo sie reinmarschiert, sind alle in Schockstarre und sagen sie, oh nein, das Böse ist jetzt im Haus. Und Jesus macht daraus, Freunde, ein Vorbild für euch alle ist in diesem Haus. Denn das ist die einzige vernünftige Reaktion, wenn der Sohn Gottes in deinem Leben ist, dass du dich vor seine Füße schmeißt und dass er dir alles wird. Und dass du dein ganzes Leben zu seinen Füßen ausgießt und sagst, Herr, du gehörst mir, ich gehöre dir. Du bestimmst mein Leben, deine Stimme, deine Augen, deine Wahrheit ist meine Wahrheit. Deine Vergebung ist meine Gerechtigkeit. Jesus, ich gehöre dir. Und hier können wir ganz praktisch, jeder von uns und auch jeder von den Täuflingen, diese drei Schlüssel mitnehmen, um gegen Scham vorzugehen. Der erste Schlüssel, um gegen Scham vorzugehen, ist Glaube. Ich möchte dich so ermutigen, höre regelmäßig von Jesus. Ich möchte dich so ermutigen, lies immer wieder die Evangelien, sieh Jesus in Aktion und dann lies auch die Briefe, wo das dann theologisch entfaltet wird, aber hab wirklich Beziehung mit Jesus, höre von ihm, sieh ihn in Aktion, hör seine Worte, sieh seine Liebe, sein Erbarmen, seine Schönheit, mit der er Menschen wirklich gesegnet hat. Zieh es dir rein, lass dich davon prägen. Dieser Glaube, er befreit dich von der Scham, dich verstecken zu müssen in irgendeiner Höhle und dorthin zu gehen, wo das Geschehen wirklich spielt, ganz zentral. Glaube ist das Erste, was der Scham wirklich einen Stoß versetzt. Und das Zweite, was wir mitnehmen dürfen, ist Anbetung. Anbetung, oder? Alle Dämme brechen in der Gegenwart Gottes. Und da will ich dich so ermutigen, in der Familie zusammen, mach doch mal Anbetung mit Spotify, es gibt jeden Geschmack, den du dir nur irgendwie vorstellen kannst dort, ja. Es gibt irgendwas, was dir auch gefällt. Hab doch mal so einen Moment, wo ihr einfach gemeinsam Jesus anbetet. Mach das doch persönlich auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder was auch immer, ne? Wenn du ein Instrument spielen kannst, fein. Komm hier, wenn wir einen Gebetsabend haben, wenn wir wieder Gebetswochen haben und so weiter. Komm zum Vorgebet und hier sei leidenschaftlich dabei. Vergiss alles drumherum und bete diesen Jesus an. Dafür bist du gemacht, dadurch wirst du gesund. An seinem Herz, zu seinen Füßen wird deine Identität gesund, wird dein Selbstbild gesund, wirst du wieder aufgebaut. Amen. Ey, Anbetung ist so ein Geschenk. Weißt du, die simplen Sachen tragen unser Leben. Die simplen Sachen tragen unser Leben. Von Jesus zu hören, wie am Anfang, immer wieder fasziniert zu sein von diesem Mann, der unvergleichlich ist mit allen anderen. Ich erinnere mich immer noch, wie diese Muslima in Pforzheim zu mir ins Büro unserer Kirche kam und gesagt hat, kannst du um Heilung beten mit mir? Und ich war irritiert und sagte, du bist doch offensichtlich eine Muslima. Ja, aber für Heilung geht man zu Jesus. Sag, gut, dann beten wir. Dann haben wir auch noch gesprochen, aber das ist doch fantastisch, weißt du, Menschen spüren, dass Jesus anders ist. Dass wenn das die Wahrheit ist mit Jesus, dass das unsere Welt radikal auf den Kopf stellt. Es verrückter geht's nicht, dass Gott Mensch wird. Dass Gott unter uns gelebt hat, dass Gott für uns gelitten hat, dass er der große Bruder war, der sich geopfert hat, der nicht als Pharisäer im Haus des Vaters sitzt und uns Vorwürfe macht und uns einmauert an unserem Versagen, sondern der sagt, ich vergebe dir. Und in dem Moment, wo er diese Frau angenommen hat, war für Jesus spätestens klar, ich gehe ans Kreuz. Weil er konnte ihr gar nicht vergeben ohne das. Den Preis musste er noch bezahlen für die Vergebung, die er ihr schon zugesprochen hat. Was für ein Geschenk. Und das Dritte, haben wir gesagt, ist die Predigt des Evangeliums immer wieder. Und dass wir auch selber Verantwortung übernehmen und predigen gegen das Gesetz und das Gesetz auch konfrontieren. Das ist, was Jesus gemacht hat. Da kam diese Stimme des Gesetzes, kam nur im Herz von einem anderen Menschen auf. Und Jesus geht schon auf die Barrikaden und sagt, dir stopfe ich das Maul, mein Freund. Der Einzige, der sich schämen sollte, bist du. Weil du die Realität völlig verbraten hast, ja? Du hast gar nichts kapiert, ne? Der Sohn Gottes sitzt in deinem Wohnzimmer und du erhebst dich über irgendeinen anderen Menschen. Was ist eigentlich los mit dir? Mit dir stimmt alles Mögliche nicht, ja? Sie macht das, was jeder macht, der Gott eigentlich begegnet. Zusammenbrechen. Alle klugen Sprüche vergessen. Alles vergessen, was man so sich immer vorgenommen hat, was man Gott dann sagen wird und so weiter. Nein, Gott, jetzt bist du mir alles. Jesus, du bist mir alles. Und ich glaube, das ist so wichtig, weißt du, sobald Stimmen in deinem Leben aufstehen, die dich wieder in die Gesetzlichkeit schieben wollen, Gesetzlichkeit als identitätsstiftendes Merkmal deines Lebens, dann steh auf und sag, no way, ich bin tot. Das Gesetz gilt nicht mehr für mich. Es ist nicht das, was mich in eine intime Beziehung mit Gott hineinbringt. Es ist nicht das, was mir die Voraussetzung dafür schafft, dass ich anbeten darf zu seinen Füßen. Das ist Gnade, das ist nicht das Gesetz. Und dass wir dafür aufstehen und dass wir auch so eine Gemeinde sind, wo wir nicht einander verklagen in diesem Stimme, dass wir keine Pharisäer sind um uns herum. Ja, wenn wir Sünde sehen, dürfen wir einander darauf ansprechen und gleichzeitig den Balken in unserem eigenen Auge sehen, aber wir wollen keine Pharisäer sein, uns wieder in das Gesetz als Modus operandi reinzubringen. Das ist nicht unser Betriebssystem. Und auch diese Sünde, die ist auch gestorben und wir dürfen einander das predigen. Und ich finde das so wichtig, dass du selber Verantwortung übernimmst, wo diese Stimmen aufstehen und dass wir füreinander Verantwortung übernehmen, wo diese Stimmen aufstehen. Und dass unsere Leiter Verantwortung dafür übernehmen, wo diese Stimmen aufstehen und sagen, nicht in meiner Kleingruppe, nicht in meiner Jugendkirche, nicht bei Ecclesia Kids, nicht bei den Rangern, nicht in meinem Dream Team, wo auch immer. Das ist für mich so wichtig und ich glaube, so stirbt Scham. Und weißt du, da gibt es die Geschichte von Saul im Alten Testament, oder? Das ist der erste König Israels gewesen und er hat in meinen Augen noch mehr Zuspruch von Gott bekommen am Anfang seiner Königsherrschaft als der Nachfolger David, den wir alle kennen und lieben. Aber irgendwie hat sich diese neue Identität, das, was Gott mit ihm gemacht hat, der wurde ausgezeichnet vor aller Welt. Der hatte ein persönliches Date mit dem größten Mann Gottes der damaligen Zeit. All das, eine Nacht mit ihm verbracht und ist von ihm gecoacht worden. Der hat eine dreifache Prophetie bekommen. Das und das wird alles heute passieren. Du wirst erst das erleben, dann das und dann das. Du wirst diese Menschen treffen, dann diese. Und das wird passieren. Alles ist eingetreten. Er ist gewählt worden vom ganzen Volk per Losentscheid. So sehr hat Gott das Ding im Griff gehabt, dass er gesagt hat, ihr könnt loswerfen, Freunde. Und okay, welcher Stamm? Dieser Stamm. Welche Familie? Diese Familie. Welcher Mann? Dieser Mann. Und nach diesem ewig langen Prozess war Saul, dem das Gott vorher schon gesagt hatte, der König. Er hatte alles bekommen, aber er hat diese Identität nicht festgehalten. Er hat sich mehr auf die Stimmen konzentriert, die ihn wieder in seine eigene Leistung reinschieben wollten, in sein eigenes Sein, unabhängig von Gott, in seine eigene Kraft, in sein eigenes Wertesystem. Und ich finde das so krass, nachdem er zum König dort gekrönt wurde, ganz offiziell, da heißt es am Ende von dieser Geschichte, einerseits gab es Männer, denen Gott das Herz bewegt hat, dass sie gesagt haben, das ist unser König und sie sind seine Leibwache geworden. Und da sind große Männer dabei gewesen, die später auch sehr wichtig waren in Israel. Also Gott hat auch nochmal bestätigt und gesagt, hier sind Männer, die mit dir sind. Und dann waren da ein paar üble Verbrecher und die haben gesagt, wie soll die Lusche uns als unser König retten? Und mein Eindruck ist, Saul hat all die Zusprüche nicht festgehalten, sondern diese Stimmen in seinem Leben, die vereinzelt auch da waren. Und er hat die Scham festgehalten. Und daraus ist Neid entstanden. Und daraus ist Kampf geworden gegen Gottes Wirken sogar am Ende. Und das, obwohl Gott ihm sogar sagt, Saul, mein Lieber, ich wollte dein Königtum ewig machen. Was bedeutet, ich wollte sogar den Messias aus deiner Linie kommen lassen? Wie passt das zusammen? Weil ja schon in den Büchern Mose angekündigt wird, der König wird aus Juda kommen, wie auch Jesus dann gekommen ist und so weiter. Ganz einfach. Gott wusste natürlich, was Saul tun würde, wie er sich entscheiden würde. Aber er hat trotzdem immer noch den Weg eingeschlagen, zu sagen, ich werde dir aber immer noch das anbieten. Und gleichzeitig hat er schon den Stamm Juda und David und Jesus positioniert gehabt in ihrem Setting. Das ist Gott, oder? Und wir wollen hier, in diesem dritten Punkt, wir wollen die Stimme der Gnade festhalten. Glauben, wir wollen Jesus, von Jesus hören, Jesus anschauen, immer und immer und immer und immer wieder. Wir wollen anbeten, einzeln und gemeinsam und alles vor Jesus Füßen niederfallen lassen. Und wir wollen kämpfen gegen das Gesetz und wollen dagegen predigen und wollen einander verteidigen und uns selbst verteidigen gegen diese Stimme. Kommt, das Lobpreisteam darf auf die Bühne kommen. Wir wollen gleich reagieren. Ich möchte heute auch diese Einladung aussprechen. Wir machen das in jedem unserer Gottesdienste, zu sagen, wenn du hier bist und du bist noch im Sumpf, weil du noch Sünde und Schuld in deinem Leben hast, weil dir noch nicht vergeben wurde durch das, was Jesus für dich am Kreuz hat, dann ist heute der Moment, wo du nach Hause kommen darfst zu deinem Vater im Himmel. Da ist heute der Moment, wo du die Schuld loslassen darfst, indem du in das Haus Gottes hineinrennst und zu den Füßen von Jesus niedersinkst und dein ganzes Leben vor ihm ausgießt. Das ist der Moment, der dich zu einem Kind Gottes macht. Das ist der Moment, der dein Leben auf den Kopf stellt. Das ist der Moment, wo das Alte stirbt und das Neue zum Leben erwacht in deinem Leben, deinem Herzen. Und das wollen wir dir heute anbieten, weil jedem Tag, wo Jesus hier, jeden Gottesdienst, wo Jesus im Mittelpunkt ist, dann darfst du ihn kennenlernen, du darfst sein Kind werden. Und ich will so fragen, lass uns die Augen gemeinsam kurz schließen. Ist jemand hier, ist jemand am Livestream, der sagt, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen für Jesus? Ich bin immer noch mit mir alleine. Und manchmal fühle ich mich als Gewinner und manchmal als Versager. Aber ich will in Christus sein, angenommen sein, zu Hause sein, Vergebung erfahren haben, neues Leben durch den Geist Gottes bekommen. Dann will ich dich einladen, wenn du das möchtest, dass du jetzt deine Hand wirklich hochhebst und sagst, Jesus, ich will dir gehören. Du hast jetzt diesen Moment, falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wo du mir durch ein Handzeichen sagen kannst, Jesus, ich will dir gehören. Ist jemand da, für den diese Entscheidung heute dran ist? Ist jemand am Livestream da? Ist jemand in Hannover da? Dann tu das jetzt. Und wir wollen zum Abschluss dieser Predigt das Gebet sprechen, was wir immer wieder beten, um diese Lebensübergabe an Jesus deutlich zu machen. Gott wieder ins Zentrum zu holen des eigenen Lebens. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann bete das in deinem Herzen mit. Und komm doch später auf mich oder auf Ben oder auf Heiko, auf Juli, auf Katharina, Britta, wen auch immer, Annabelle zu und teile uns mit, dass du diese Entscheidung getroffen hast. In Hannover, komm auf Milan zu. Und wir beten gemeinsam, die Gemeinde unterstützt Jesus Christus. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Und ich glaube, dass einige wirklich diesen Zuspruch jetzt gerade noch brauchen, dass Jesus dir persönlich sagt, hey, du darfst die Scham loslassen. Was ich für diese Frau getan habe, habe ich für dich getan, indem ich die ganze Scham auch, nicht nur die Schuld, auch die Scham am Kreuz getragen habe. Ich bin bespuckt worden, ich bin abgelehnt worden. Ich war wie Dreck in den Augen der Menschen, die mir vorher zu Tausenden nachgefolgt sind. Scham ist nicht mehr dein Lebensgefühl. Du bist mein Kind. Ich werde dich gegen jede andere Stimme verteidigen. Und ich lade dich ein, dass du mich ganz neu anbetest. Dass du mir ganz neu deine Liebe ausdrückst. Ich lade dich ein an mein Herz. Ich will dir selber sagen, dass ich dich so unfassbar lieb habe. Und dass du mir so unendlich wertvoll bist. Und dass ich all deine Tränen gehört habe, all deine Selbstzweifel kenne. Dass du manchmal angewidert bist vor dir. Dass du manchmal wirklich Schwierigkeiten hast, in den Spiegel zu schauen. Ich liebe dich so sehr, das ist, was ich nicht zulassen möchte über deinem Leben. Dagegen bin ich aufgestanden am Kreuz, um die Gesetzlichkeit zu beenden und die Macht der Sünde in deinem Leben. Und wir glauben, auch als Gemeindeleitungsteam, wir haben das heute noch so ein bisschen besprochen, dass wenn wir als Kirche diese Atmosphäre haben, schamlos auf eine positive Art und Weise miteinander zu sein, dass wir uns auch einander öffnen können in unseren Kleingruppen. Du brauchst unbedingt eine Kleingruppe und wir wollen darin weiter wachsen. Wir brauchen mehr Kleingruppen, auch mehr Leiter für Kleingruppen. Es ist wirklich mit der wichtigste Job hier in dieser Kirche, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, dass wir irgendwo zusammenkommen und Orte haben, wo wir uns einander anvertrauen können, weil Sünde in unserem Leben ist, weil Bindung in unserem Leben ist, weil Selbstzweifel da sind und dass wir einander dann mit der Stimme der Gnade begegnen. Das ist so unser Wunsch und dass auch dieser Morgen heute so etwas auslöst, dass wir aufeinander zugehen, einander in den Arm nehmen, vielleicht weinen, wenn es sein muss, musst du aber nicht. Und kannst auch ganz normal und ganz trocken sagen, so ist es. Und dass du dann einen Bruder, eine Schwester hast, die dir Jesus verkörpern und sagen, du bist angenommen. Gott liebt dich immer noch. Und das muss nicht so bleiben, wie es ist. Denn Gott ist nicht nur ein Meister, die Scham zu besiegen, sondern auch ein Meister, neues Leben in uns freizusetzen durch den Heiligen Geist. Und deswegen will ich diesen Impuls auch mitnehmen, dass du auch schamlos wirst in deiner Kleingruppe, schamlos wirst vielleicht in einer guten Beziehung, die du hier hast, schamlos vielleicht sogar einem Leiter gegenüber, dem du vertraust und sagst, hier, das ist, wie es ist. Das macht dich überhaupt nicht schlechter. Du bist ein Kind Gottes. Und dazu wollte ich dich auch noch mal ermutigen. Und jetzt wollen wir reagieren mit dem nächsten Lied auf das, was wir gehört haben. Amen.